Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Die nationale Anti-Doping-Agentur NADA hat alle 63 durch das Bundesinnenministerium geförderten Sportfachverbände für das Prüfungsjahr 2019 entlastet. Das verkündete der parlamentarische Staatssekretär Stefan Meyer, CSU, am Mittwoch vor dem Sportausschuss. Ebenso erfreulich sei es, so Meyer weiter, dass für das laufende Förderjahr alle 63 Sportfachverbände eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erhalten hätten. Das ist deswegen wichtig, weil seit einem Jahr eine in die Zukunft gerichtete Beurteilung der Sportfachverbände erfolge, die die Voraussetzung ja für die Fördergelder des BMI sei. Dennoch bleiben Fragen zu Ungereimtheiten. So hatte die NADA-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann im Sportausschuss betont, dass es Lücken in der Regelungs- und Sanktionskette gebe. Das klingt alarmierend und deswegen habe ich heute Nachmittag NADA-Vorstandsmitglied Lars Mordziefer gefragt, wie das zusammenpasst, Lücken und dennoch unbedenklich.
Ja, es ist ja so grundsätzlich so, dass wir uns nochmal genauer anschauen, wie die Sportfachverbände die Athletinnen und Athleten an das Anti-Doping-Regelwerk binden, wie die Anti-Doping-Regelwerke ausgestaltet sind. Und da ist uns eben für den Zeitraum 2019, muss man fairerweise dabei sagen, doch noch bei dem einen oder anderen Verband aufgefallen, dass da Lücken sind.
Andrea Gotzmann führte da auch nochmal spezifischer aus, dass die Verbände mit der Übertragung der Dopingkontrollmaßnahmen und des Ergebnismanagements an die NADA ihre aktive Mitarbeit an wesentlichen Teilen der Anti-Doping-Arbeit deutlich zurückgefahren hätten. Und das klingt ja fast so, als wenn mit dem Moment, wo man sich an die NADA dann quasi bindet, man im Grunde die Verantwortung dann abgibt und nichts mehr mittun muss.
Ja, genau. Dieses Gefühl haben wir bei dem einen oder anderen Verband gewinnen müssen über die letzten Jahre. Seit 2015 übernehmen wir die Wettkampfkontrollen, Trainingskontrollen und bei vielen jetzt auch in den letzten Jahren das sogenannte Ergebnismanagementverfahren, also alles das, was mit der Sanktionierung von Athletinnen und Athleten bei Dopingverstößen zu tun hat. Und da ist uns schon aufgefallen, dass damit so ein bisschen die Komfortzone bei dem einen oder anderen Verband erreicht wird und gesagt wird, ja, da muss ich mich ja nicht mehr kümmern. Und das stimmt eben nicht. Wir brauchen die Verbände. Die Verbände müssen das Anti-Doping-Regelwerk robust halten, müssen Änderungen umsetzen und vor allen Dingen ihre Athletinnen und Athleten mittels Schiedsvereinbarungen das Regelwerk binden.
Aber welche Motivation sollten die Verbände jetzt denn dann noch mehr für mehr Mitarbeit haben, wenn sie trotz dieser angesprochenen Mängel eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erhalten?
Also das Thema Unbedenklichkeitsbescheinigung ist ein Instrument, was wir mit dem BMI, also mit dem Bundesinnenministerium und dem Bundesverwaltungsamt jetzt erst aufgesetzt haben. Wir haben die Corona-Zeit auch da genutzt, zu schauen, wie können wir diesen Prüfprozess beschleunigen. Sie haben gesehen, wir haben den Prüfzeitraum 2019 jetzt im Februar 2021 im Bundestag Sportausschuss diskutiert. Das ist allen Beteiligten zu lang. Dementsprechend haben wir gesagt, das Ganze soll jetzt eher proaktiv laufen. Also wir schauen uns nach vorne gerichtet an, wie die Verbände ihre Anti-Doping-Arbeit machen. Und da ist für das Jahr 2019 so ein Übergangsjahr gewesen, sodass dort also eher die Unbedenklichkeit ausgesprochen wurde. Aber das nächste Prüfzeitfenster 2020, 2021 steht vor der Tür. Und ich denke, da wird nochmal genauer hingeguckt. Und da müssen die Verbände mitarbeiten, weil jetzt ja gerade auch ein neues Regelwerk da ist, das sie umsetzen müssen.
Allerdings muss man fairerweise auch sagen, dass das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ein außergewöhnliches ist und doch eigentlich der Anti-Doping-Kampf streckenweise komplett zum Erliegen gekommen ist, genauso wie das Kontroll- und Regelsystem.
Ja, das ist richtig. Also mit dem letzten März 2020 gab es eine Zäsur, ganz klar. Kontrollen konnten nicht mehr durchgeführt werden. Wir waren zwar trotzdem innovativ und sind auch stabil da durchgekommen. Wir haben Konzepte entwickelt, wie wir möglicherweise auch Tests durchführen können auf Abstand. Aber trotz alledem, das klassische Dopingkontrollsystem lag für eine Zeit brach. Und auch die Umsetzung der Regelwerke war natürlich davon betroffen. Aber in dem Moment, wo man auch wieder loslegen konnte, Mitte letzten Jahres, bis jetzt auch zu dem zweiten Lockdown, haben wir natürlich unsere Hausaufgaben gemacht, Kontrollen durchgeführt und das Regelwerk vorangebracht. Und zum 01.01.2021 gilt jetzt für alle Verbände in Deutschland auch der neue Welt-Anti-Doping-Code und der neue nationale Anti-Doping-Code.
Was wollen Sie denn dem Eindruck entgegensetzen, für die Sportverbände nicht mehr als nur in Anführungszeichen eine Alibi-Institution im Anti-Doping-Kampf zu sein?
Ich glaube schon, dass wir deutlich mehr sind. Also gerade jetzt auch in der Corona-Zeit hat man gemerkt, dass gerade die Athletinnen und Athleten ja schon fast die Dopingkontrolle vermisst haben. Sie haben danach geschrieben, zu sagen, ja, ich möchte meine Sauberkeit dadurch darstellen, dass ich Dopingkontrollen habe, nicht nur national, sondern auch international. Und ich glaube, das zeigt sich auch in den Sportfachverbänden, gerade auch im Leistungssport. Im Fußball ging es relativ zügig wieder los, aber klar war auch von vornherein, dass direkt Dopingkontrollen wieder mitgemacht werden. Und so ist es jetzt auch bei größeren Sportwettkämpfen in Deutschland. Also ich glaube schon, dass wir Gesicht gezeigt haben und auch durch die Krise hinweg sichtbar waren.
Das sagt sie natürlich aber auch leicht aus Sicht der Sportler und Sportlerinnen, wenn man genau weiß, dass man eben nichts zu befürchten hat.
Ja, aber auch da haben wir ja Konzepte entwickelt, Langzeitlagerung, Auswertungen, auch im Bereich der Intelligence Investigation, dass sich niemand sicher sein konnte. Es wusste ja auch in dem Moment keiner, wann geht's wieder los. Und ich glaube auch, dass jemand, der dopen will, unabhängig von Corona, das sicherlich umsetzt, aber auch in dem Moment keiner wusste, wann wir denn tatsächlich wieder mit Dopingkontrollen am Start sind.
Sie betonen, Herr Mordsiefer, auch letzten Mittwoch im Sportausschuss, dass sich die NADA im 20-prozentigen Anteil der europäischen nationalen Anti-Doping-Agenturen befinde, die die Umsetzung des Codes der Welt-Anti-Doping-Agentur fristgerecht gewährleistet hätten. Gleichzeitig befindet sich aber ihre angestrebte NADA-Use-Datenbank, über die sich Interessierte in Deutschland über abgeschlossene Disziplinarverfahren bei einem Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen ja informieren könnten, immer noch in Überarbeitung. Das widerspricht so ein bisschen dem Transparenzbekenntnis, oder?
Also zunächst einmal ist es ein großer Erfolg für uns, dass wir so früh diese sogenannte Code Compliance der Welt-Anti-Doping-Agentur bekommen haben. Das Thema Datenschutz ist eins, was uns extrem beschäftigt. Das habe ich auch im Vorausschuss nochmal herausgestellt als einer der Hauptpunkte, die wir jetzt Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres nochmal auf der Agenda haben. Die WADA oder der Welt-Anti-Doping-Code sieht eine Veröffentlichung von bestimmten Parametern einer Sanktionsentscheidung vor. Das ist der Name, das ist die Sanktion, das ist die Dauer der Sanktion, Konsequenzen und dergleichen. Darüber hinaus wäre es natürlich der Transparenz dienlich, wenn man auch den gesamten Entscheidungsspruch, den Schiedsspruch oder die disziplinarische Entscheidung veröffentlichen kann. Das hat jetzt die zuständige Datenschutzbehörde für die NADA, das ist die Landesdatenschutzbeauftragte in Nordrhein-Westfalen, verboten. Sie sagt, dafür gibt es keine rechtliche Grundlage für die Veröffentlichung im Internet. Also die NADA-Use-Datenbank mussten wir dann entsprechend erstmal offline setzen, bis wir dieses Problem dann nicht nur national, sondern auch international klären. Denn das ist ja etwas, was die europäische Datenschutzgrundverordnung vorsieht und nicht wir. Wir sind da enttäuscht, weil wir schon gedacht haben, dass die Anti-Doping-Arbeit, so wie wir sie ausstellen, auch eben den Datenschutz mit bestmöglich berücksichtigt und trotz alledem diese Veröffentlichung zulässig ist. Das ist jetzt im Moment nicht der Fall und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass es schnellstmöglich wieder eine Möglichkeit gibt, zu veröffentlichen.
Sie sagten gerade, das gilt nur für Veröffentlichungen im Internet oder auch darüber hinaus?
Nein, das ist ein guter Punkt. Wir haben natürlich auch mit den Datenschutzbeauftragten diskutiert, was ist denn Veröffentlichung, was ist denn Transparenz in diesen Geschichten? Ist das nur das Öffentlichstellen in einer Datenbank im Internet oder geht es darüber hinaus? Und da sagen die Datenschützer aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip heraus, du hast ja auch andere Chancen oder andere Möglichkeiten. Wir dürfen weiterhin die Verbände informieren, wir werden weiterhin die WADA informieren und wir können Entscheidungen auch bei einem sogenannten berechtigten Interesse, das dann dargelegt und im Einzelfall geprüft werden muss, an bestimmte Personen herausgeben.
Das berechtigte Interesse würde aber beispielsweise die Öffentlichkeit durchaus auch sein, beziehungsweise die Medien.
Im Einzelfall kann das so sein. Deswegen haben wir ja auch, und das sehen Sie auch in unseren weiteren Veröffentlichungen, den einen oder anderen Fall mittels Pressemitteilung veröffentlicht. Da sehen wir die rechtliche Zulässigkeit, die bisher auch noch nicht bestritten wurde. Es ist im Moment ein wirklich schweres Feld. Wir versuchen natürlich, einen möglichst breiten Anspruch zu verwirklichen, damit es wirklich einfach ist, nachzuvollziehen, wie eine Sanktionsentscheidung tatsächlich auch getroffen wird. Da haben wir im Moment nicht. Müssen wir weiter daran arbeiten und schauen, wie es läuft.
Spanien hat ein ähnliches Problem, dass nationale Gesetze zum Beispiel beim Datenschutz über dem WADA-Code stehen. In Spanien wird deswegen eine Überarbeitung der Anti-Doping-Gerichtsbarkeit angestrebt, um konform mit dem WADA-Code dann auch zu werden. Ist das auch ein Szenario, was Sie sich hier vorstellen können?
Ja, gerade in Europa haben wir ein sehr heterogenes System. Einerseits jetzt auch die Entscheidung in Spanien, auch aus anderen Bereichen haben wir das schon gesehen. Aber andererseits haben wir in Österreich oder Italien eine sehr, sehr transparente Veröffentlichung und auch eine klare Darstellung in den jeweiligen Gesetzen. Und alles ist in Europa und alles ist eigentlich die grundsätzlich gleiche Datenschutzgrundverordnung anzuwenden. Und das ist ja das, was uns auch stört oder was uns im Endeffekt veranlasst, gerade in Europa nach Lösungen zu suchen. Aber sicherlich werden wir auch schauen, wir haben in Deutschland ein Anti-Doping-Gesetz, das auch Normen enthält, was den Datenschutz regelt. Und auch da werden wir sicherlich nochmal anklopfen und schauen, ob nicht da vielleicht die Rechtsgrundlage drinsteckt, die die Landesdatenschützer so brauchen.
Es gibt noch eine andere weitere rechtliche Entwicklung. Seit Beginn dieses Monats liegt ja ein Gesetzentwurf für die Einführung einer seit langem geforderten Kronzeugenregelung im Anti-Doping-Gesetz vor. Das Fehlen einer solchen Passage wird bereits seit dessen Verabschiedung 2015 in diesem Gesetz kritisiert. Wie wichtig ist dieser Schritt Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, der ist sehr wichtig und der ist maximal überfällig. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die größte Fallgestaltung, die wir jetzt hatten nach dem Anti-Doping-Gesetz mit dem Verfahren gegen Marc S. vor dem Landgericht München, maßgeblich auf einen Whistleblower-Hinweis fußte und dann im Endeffekt die Ermittlungen in Gang brachte. Und da müssen wir einfach sagen, das müsste noch mehr und noch stärker der Fall sein. Und bislang fehlte so ein bisschen der Anreiz. Was konnte die Staatsanwaltschaft, was könnten Ermittler anbieten, um jemanden, der aus dem System heraus etwas sagen möchte, sich möglicherweise eine Straferleichterung verschaffen möchte, was kann man dem anbieten? Und da ist die Kronzeugenregelung das richtige Werkzeug. Und deswegen haben wir auch alle an dieser Anhörung Beteiligten unisono gefordert, die Kronzeugenregelung so schnell wie möglich aufzunehmen.